Geschichte erzählen. Es ist keine wahre Geschichte. Aber es ist eine Geschichte, die ich glaube, dass sie auch da innen schon manchmal passiert ist. Eine Person, sagen wir ihre Jasmin, erzählt freudestrahlend ein Zeugnis im Gottesdienst. Sie hat so eine tolle Erfahrung gemacht mit Gott. Er hat sie geheilt. Die Leute sitzen so da, niemand hat gewusst, dass sie krank war. Aber das erzählt man manchmal ja ein bisschen weniger gern. Und jetzt erzählt sie, sie hätte eine Entzündung im Unterleib und das hat sie so eingeschränkt, das hat so weh gemacht und alle Behandlungen haben einfach nicht richtig angeschlagen. Und jetzt, bei der letzten Untersuchung, alles weg. Die Ärzte können es sich nicht erklären, aber Halleluja, Gott hat ihre Gebete erhört. Die ganze Gemeinde sitzt da, alle lächeln und alle freuen sich mit. Also ja, lächeln tun alle. Mitfreuen. Beim einen oder anderen schiesst so ein Gedanke durch den Kopf. Warum? Warum erhört Gott Gebet von ihr und meine Gebet nicht? Wieso bin ich noch nicht geheilt? Das ist doch unfair. Ich bin sicher, ein paar von euch kennen so Gedanken. Und die müssen sich dann eingestehen, dass sie das auch schon gedacht haben, ja, es ist nicht fair. Das Leben ist nicht gerecht. Es ist nicht gerecht, dass die einen Menschen in Frieden und Reichtum leben, während andere in Not und Armut sind. Es ist nicht gerecht, dass die einen die beste Gesundheit haben und die anderen tagtäglich mit Schmerzen leben. Es ist nicht gerecht, dass eine Frau ein gesundes Kind auf die Welt bringt, und die andere Frau ein totes Kind in der Hand hebt. Es ist nicht gerecht, dass die einen Kind in einer intakten Familie aufwachsen, alles wunderbar, schön behütet, während dem andere sich täglich fürchten müssen vor den Schlägen vom alkoholkranken Vater oder vielleicht müssen die kranke Mutter pflegen. Es ist nicht gerecht, dass die einen als weisser Mann in Europa auf die Welt kommen und die anderen als unberührbare Frau in Indien. Das Leben ist nicht fair. Das zeigt sich uns doch einfach immer wieder. Wir hier in der Schweiz sind ja meistens eher auf der privilegierteren Seite, wenn wir ehrlich sind. Auch wenn es uns da nicht gut geht, geht es uns meistens doch noch besser als vielen anderen Leuten auf dieser Welt. Und wenn wir auf dieser Seite stehen, sehen wir es manchmal auch nicht so genau, wie das Leben eben nicht fair ist. Und gleich, wenn wir genau heranschauen, spüren wir doch immer mal wieder und sehen es im tagtäglichen Leben, es ist nicht fair. Was macht die Tatsache mit uns in Bezug auf unsere Beziehung zu Gott? Ich glaube, häufig relativ wenig, solange wir eben auf der Sonnenseite vom Lebens stehen. Und was aber, wenn wir plötzlich die andere Seite kennenlernen? Manchmal, wenn es doch so grosse Unglück gibt auf der Welt, dann steht sogar gross auf der Titelseite der Zeitung, wieso hat Gott das nicht verhindert? Wo ist jetzt Gott gewesen? Das ist doch nicht gerecht. Wenn wir aber von persönlichen Schicksalsschlägen getroffen sind, dann ist es manchmal doch eher ein einsames Durchkatschen. Wo ist jetzt Gott? Warum hat er es nicht verhindert? Warum beschenkt er nur die anderen? Wieso geht es dem Nachbarn immer besser als mir? Wieso hat die eine Familie schon das dritte Kind und die andere wartet immer noch aufs erste? Wieso erhört Gott das Gebet nach Heilung und da nicht? Findest du, dass Gott gerecht ist? Also weißt du, so richtig gerecht. Also, wie eine Mutter gerecht ist, die schaut, dass jedes Kuchenstückchen genau gleich gross ist, weil sie weiss, dass es sonst Tränen gibt am Tisch. Habt ihr gewusst, dass es so Kuchenformen gibt, die schon verschiedene grosse Stückchen macht? Coole Sache, habe ich gefunden. Das Leben lehrt uns doch immer wieder, es ist nicht fair. Gott, der Schöpfer der Welt, der Herrscher von Himmel und von Erde. Er, der der beste Arzt ist, er, der der Tröster der Traurigen ist, er, der der Herr von allem Reichtum ist, er ist nicht gerecht. Kuchenstückchen, die er verteilt, sind nicht gleich gross. Er segnet scheinbar nicht alle gleich. Und das steht sogar schon in der Bibel. Es gibt doch das Gleichnis von den verteilten Talenten. Da haben verschiedene Knechte Geld bekommen. Der eine hat einfach mal so 10-mal mehr bekommen als der andere. Einfach so. Ohne Grund. In der Bibel finden wir eine Geschichte, die Ungerechtigkeit in sehr knappen Worten aufzeigt. Die altbekannte Geschichte von Kain und Abel. Ich bin sicher, wir alle kennen die schon seit der ersten Kinderbibel, die wir in der Hand hatten. Aber eigentlich wissen wir sehr, sehr wenig über die zwei. Es waren zwei Brüder. Der eine war ein Ackerbauer und der andere war ein Schaf- und Geissenbauer, also ein Kleintierbauer. Und die beiden haben beide Gott ein Geschenk machen. Das war so, wie Lia gesagt hat, ihr Zeichen von der Anbetung. Das war in diesen Kulturen ganz normal. Man hat Gott ein Geschenk gemacht. Es hat damals noch keinen so einen vorgeschriebenen Opferkult gegeben, was man jetzt wie opfern sollte, sondern sie haben einfach das gegeben, was sie erwirtschaftet haben. Der Kain sein Gemüse und der Abel ein Schaf. Und jetzt, was passiert? Ich werde euch da immer den Bibeltext einblenden. Ich lese euch das nicht alles immer auch vor, aber dann seht ihr, was dann wirklich auch in der Bibel steht. Den Abschnitt lese ich euch schnell vor. Einmal brachte Kain von seinem Ernteertrag dem Herrn ein Opfer. Auch Abel brachte ihm ein Opfer. Er nahm dafür die besten von den erstgeborenen Lämmern seiner Herde. Der Herr blickte freundlich auf Abel und sein Opfer. Aber Kain und sein Opfer schaute er nicht an. Gott schaut also so den Abel an, dann schaut er sein Opfer an und da hinten steht der Kain und Gott würdigt ihn keines Blickes. Der Blick von Gott angeschaut werden, das heisst damals so viel wie von ihm gesegnet werden. In der einen Übersetzung heisst es auch, Gott hat ihn gnädig angeschaut. Hey, und das geht doch nicht, oder? Das ist doch fies. Hey, ich meine, beide von denen haben ihm ein Geschenk gebracht, oder? Beide haben das gebracht, was sie erwirtschaftet haben, so der Ertrag von ihrer Arbeit. Und Gott hat den Abel angeschaut, er hat ihn gnädig angeschaut und der Kain, der steht daneben, unbeachtet, einfach stehen gelassen. Hey, das ist doch so etwas Schlimmes, was uns passieren kann. Unbeachtet einfach nebendran müssen stehen. Ich habe mir so ein bisschen vorgestellt, dass so wie in einer Familie, wo ein Kind eine so besondere Begabung hat und alle sagen immer Bravo, Bravo, gut gemacht. Und das andere Kind steht daneben und niemand interessiert sich. Gott ignoriert keinen. Ein Haufen Ausleger versuchen herauszufinden, warum das dann so ist. Wieso hat Gott dann den Abel mehr beachtet als den Kain? Es gibt da einen Haufen Theorien und ehrlich gesagt, die gescheiten Leute werden sich nicht wirklich einig. Es gibt die Theorie, dass der Abel eben das Beste von seinem Ertrag gegeben hat, also das Erstgeborene, und der Kain hat einfach irgendetwas gegeben. Ich habe mir dann überlegt, ja, es ist ein bisschen schwierig, das erstgeborene Gemüse zu finden. Aber ja, die einen sagen, ja, der Abel, der hat halt an Gott glaubt und Kain hat nicht an Gott geglaubt. Die einen sagen, ja, der Abel war halt einfach gut und der Kain war böse. Die einen sagen, ja, der Abel hat es von Herzen gegeben und der Kain halt nicht. Er hat halt einfach irgendwie, wie man das halt so macht. Gewisse Schlüsse können auch neutestamentlich begründet werden, aber aus dem Text raus da sehen wir es nicht. Wir wissen es einfach schlichtweg nicht. Es steht einfach so da, als Tatsache, ohne Erklärung. Und ist nicht das das, was auch wir in unserem Leben häufig erleben? Es gibt für manche Ungerechtigkeit im Leben einfach keine Erklärung. Und wir hätten es doch so gern, oder? Wir hätten doch so gern eine Erklärung. Weil etwas einfach so auszuhalten, einfach so stehen zu lassen, ist so schwierig. Viele von uns kennen sicher auch die Geschichte vom Neuen Testament, die so schön zeigt, wieso wir eben so gerne Erklärungen hätten. Das ist die Geschichte, wo ein blinder Mann war und die Leute haben Jesus gefragt, ja, wer ist denn schuld, dass der blind ist? Hat er gesündigt oder haben auch seine Eltern gesündigt? Man hätte so gerne einen Schuldigen. Und Jesus hat gesagt, weder er ist schuld, noch seine Eltern sind schuld. Ich erlebe das auch immer wieder in meiner Arbeit als Hebamme. Wenn eine Frau zu mir in die Beratung kommt, wo vielleicht ihr Kind verstorben ist oder sie eine Fehlgeburt hatte, dann ist meistens die grösste Frage, wer ist schuld? Habe ich etwas Falsches gegessen? Habe ich zu viel gelupft? Habe ich etwas falsch gemacht? Haben die Ärzte etwas übersehen? Was ist schief gelaufen? Man will einfach so gern Gründe. Die Geschichte hier ist eine sogenannte Urgeschichte. Die Urgeschichten, die wollen uns gerne erklären, wie die Welt entstanden ist, wie das Leben funktioniert, wie das Zusammenleben zwischen Gott und den Menschen funktioniert. Nicht wissenschaftlich, wie das alles ganz genau passiert ist, aber einfach so im grossen Ganzen. Und das, was wir hier in dieser Geschichte leben, zeigt doch eben das, was wir bis heute erleben. Das Leben ist nicht fair. Und sogar da, wo Gott etwas könnte anders machen, macht er es häufig nicht. Sogar da, wo es ganz eindeutig sogar um eine Tat von Gott geht, nämlich da bei dem Geschenk von Kain und Abel, sogar da ist es nicht gerecht. Und auch das ist doch etwas, was wir auch bis heute erleben, gerade auch sogar dort, wo es um Gott geht. Warum gibt es Gemeinden, die aufblühen, während andere Gemeinden sich redlich bemühen und es passiert scheinbar nichts? Wieso erleben die einen Gebetserhörungen und bei den anderen passiert scheinbar nichts? Wieso erleben die einen Menschen Gott viel mehr so spürbar nahe und die anderen viel weniger? Es ist einfach nicht gerecht. Und dass das eine Tatsache von unserem Leben ist, das zeigt die Geschichte. Es bringt nicht einmal etwas, sich lange zu fragen, warum. Weil wenn das die Geschichte uns erklären möchte, dann würde es da stehen. Es bringt auch nichts, um keine Schuld in die Schuhe zu schieben. Weil auch das hat die Geschichte da so aufgeschrieben, wenn man das hätte so wissen sollen. Aber wir müssen einfach akzeptieren, dass Gott souverän ist, dass er Ungerechtigkeit zulässt. Ja, dass er da und dort sogar Ungerechtigkeit verursacht. Ohne, dass es irgendwo einen Schuldigen gibt. Es heisst ja sogar in einer Stelle im Neuen Testament, dass Gott die Sonne scheinen lässt auf die Gerechten und auf die Ungerechten und er lässt es regnen auf die Gerechten und auf die Ungerechten. Es ist einfach so. Aber ich gebe es zu, es wäre jetzt eine recht deprimierende Predigt, wenn ich würde sagen, gut, gewöhnt euch daran, das Leben ist unfair. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Die Geschichte geht nämlich weiter. Und wie sie weitergeht, das ist viel, viel spannender als die Frage danach, warum dass es so ist. Kain hat gesehen, dass Gott ihn und sein Geschenk nicht anschaut. Und da ist er hässig geworden. Im ersten Moment finde ich das einfach nur normal. Es ist ungerecht und da muss man doch irgendwie einfach hässig werden, oder? Das würde uns doch wahrscheinlich allen so gehen. Ungerecht behandelt zu werden, das ist schlimm. Wenn ich kritisiert werde und ich bin sicher, die Kritik ist ungerecht, dann macht mich das so etwas von hässig, weil ich das so fies finde. Die Emotionen sind im ersten Moment einfach normal. Aber dann macht der Kain eben noch etwas anderes. Er senkt seinen Blick. Er schaut am Boden. Vorher hat er zu Gott und dem Abel geschaut. Und jetzt, als er wütig ist, schaut er am Boden. Wenn wir am Boden schauen, wenn wir am anderen nicht mehr in die Augen schauen können, dann merken wir, dass die Beziehung zwischen uns gestört ist. Und der Kain kann jetzt Gott nicht mehr anschauen. Er kann nur noch wütig am Boden starren. Beziehung zum Abel und Beziehung zu Gott wird komplett abgebrochen. Er ist jetzt ganz allein mit diesen wütigen Gedanken. Und was macht jetzt Gott? Der scheinbar so ungerechte Gott. Jetzt wendet er sich an Kain zu. Er spricht ihn an und mit Sicherheit schaut er ihn jetzt auch an, wenn er mit ihm redet. Und er sagt, hey, warum bist du so wütig? Warum schaust du mich nicht mehr an? Er nimmt Beziehung zum Kain wieder auf. Er will nicht, dass der Kain allein mit seiner Wut bleibt. Und ich finde es so mega schön, dass Gott da handelt wie ein so ein richtiger Seelsorger. Er stellt einfach mal Fragen. Er will dem Kain helfen, zu reflektieren. Er will dem Kain helfen, herauszufinden, warum sind denn deine Emotionen so. Und er gibt dem Kain die Chance, mit ihm zu reden. Hey, der Kain hätte doch jetzt können sagen, hey Gott, ich bin wütig, weil es unfair ist. Ich bin wütig, weil du den Abel bevorzugst. Ich bin wütig, weil du ihn scheinbar lieber hast als mich. Und überhaupt, ich bin der Erstgeborene und ich hätte das Recht, dass du mich bevorzugst. Er hat jetzt die Chance gehabt, mit Gott ins Gespräch zu kommen. Und dann hat Gott den Kain sogar noch gewarnt. Er hat gesagt, hey, wenn du Gutes im Sinn hättest, dann könntest du mir in die Augen schauen. Aber wenn du mich nicht anschauen kannst, wenn du musst am Boden schauen musst, dann lauert die böse Tat schon ganz nahe vor deiner Tür. Er hat gesagt, hey, pass auf. Pass auf, was jetzt passiert. Und Gott anzuschauen, wäre das einzig Richtige gewesen in dieser Situation. Ja, er ist unfair behandelt worden. Und trotzdem hat Gott wollen, dass er Beziehung zu ihm wieder aufnimmt. Und das solltest du unbedingt mitnehmen aus dieser heutigen Predigt. Wenn du dich ungerecht behandelt fühlst, von Gott, vom Leben, dann schau nicht wütig am Boden. Bring deine Gefühle zu Gott. Er will, wie beim Kain, Beziehung mit dir aufrechterhalten, in aller Ungerechtigkeit hinein. Vielleicht stellt er dir auch Fragen, vielleicht bringt er dich zum Reflektieren. Aber er will Beziehung zu dir aufrechterhalten. Die Frage ist natürlich, wie das so ganz praktisch aussehen könnte. Oder wenn man so in den Emotionen gefangen ist, ist es manchmal ja auch schwierig, dann herzusitzen und einfach so mit Gott zu reden. Also mir geht es auf jeden Fall so. Aber dann will ich dir Mut machen, such dir kreative Möglichkeiten. Vielleicht schreibst du mal Gott einen Brief. Oder wenn du merkst, es geht irgendwie gar nicht, dann suchst du einen Seelsorger, der mit ihm mal das alles anschauen kann. Oder vielleicht machst du es so, wie ich es diese Woche gemacht habe. Ich habe mich daheim aufs Sofa gesetzt, habe die Augen zugemacht und ich habe mir vorgestellt, wo würde ich Gott jetzt gerne begegnen. Ich habe gemerkt, ich habe Mühe irgendwie zum Betten und habe mir das so vor dem inneren Auge vorgestellt. Es war dann so ein Wald mit einem Bänkchen. Und es war ganz spannend, ich habe plötzlich von meinem inneren Auge gesehen, dass Jesus dort sitzt. Und ich bin zu ihm hergesessen und ich habe gesagt, Jesus, ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Und er hat zu mir gesagt, dann sagst du einfach mal nichts. Und dann musste ich so brüllen. Ich bin dort daheim auf meinem Sofa gesessen und in meinem Bild auf dem Bänkchen. Und ich musste einfach brüllen. Und es war so ein heilsames Brüllen mit Jesus zusammen. Weil er da war. Und nachher konnte ich mit ihm reden über meine Situation. Es kommt eigentlich nicht darauf an, wie du es machst. Aber schau Gott in die Augen und bleib mit ihm in Kontakt. Und die Geschichte vom Kain und Abel wäre anders ausgegangen, wenn der Kain das gemacht hätte. Aber eben, wir wissen schon seit der Sonntagsschule, dass es anders rausgekommen ist. Der Kain hat nicht Gott angeschaut. Er hat jetzt seinen Bruder angeschaut und dann hat er ihn angesprochen. Ehrlich gesagt, wir wissen nicht, was der Abel gesagt hat. Bibelübersetzer, die haben das nicht ausgehalten, dass man nicht weiss, was der Kain gesagt hat. Und darum haben sie da einen Satz hineingesetzt, dass der Kain gesagt hat, komm mit mir aufs Feld, aber eigentlich steht das nicht dort. Das heisst einfach, der Kain hat mit dem Abel geredet und nachher sind sie auf dem Feld gewesen. Vielleicht hat der Kain versucht, mit dem Abel irgendwie wieder Beziehung aufzubauen. Vielleicht hat er Erklärung gefordert. Vielleicht hat er auch gesagt, hey, ich hasse dich. Vielleicht, wir haben keine Ahnung, was er gesagt hat. Auf jeden Fall, das, was er gesagt hat, hat nicht funktioniert, um irgendwie Entspannung in die Situation zu bringen. Der Kain und der Abel sind jetzt dort auf dem Feld. Gott ist scheinbar nicht mehr da. Und der Kain hat den Abel umgebracht. Er hat ihn nachher irgendwo verscharrt. Und dann kommt Gott wieder in Erscheinung. Er redet wieder mit dem Kain. Er will wieder Beziehung zum Kain aufnehmen, sogar jetzt, wo er zum Mörder geworden ist. Sogar jetzt, wo er den Rat von Gott in den Wind geschlagen hat. Und wieder kommt Gott mit Fragen. Er sagt, hey, wo ist dein Bruder? Was für eine Frage. Natürlich weiss Gott, wo der Abel ist. Natürlich weiss er, was passiert ist. Aber er will wieder am Kain die Chance geben. Komm, erzähl mir, was passiert ist. Aber der Kain reagiert recht schnodrig, finde ich, auf die Frage von Gott. Ja, was weiss ich? Hätte ich sollen auf meinen Bruder aufpassen? Wieder schlägt der Kain das Angebot von Gott in den Wind. Und dann hat Gott anscheinend auch genug von dem zärtlichen Beziehungsaufbau. Er sagt, was hast du gemacht? Hörst du nicht, wie das Blut von deinem Bruder von der Erde zu mir schreit? Was hast du gemacht? Ich glaube, jetzt so langsam wird auch am Kain klar, dass da etwas gar nicht so gut läuft. Aber Gott redet gerade weiter. Er redet gerade weiter und sagt, du hast den Acher mit dem Blut von deinem Bruder getränkt. Und darum stehst du jetzt unter einem Fluch. Du musst das fruchtbare Ackerland verlassen. Wenn du in Zukunft den Acher bearbeitest, wird er dir keinen Ertrag geben. Als heimatloser Flüchtling musst du auf der Erde umirren. Und jetzt bricht scheinbar über dem Kain alles zusammen. Nicht, weil er jetzt plötzlich Reue zeigt und sagt, uiuiui, ich habe meinen Bruder umgebracht. Nein, weil er jetzt plötzlich merkt, shit, das hat Konsequenzen für mein zukünftiges Leben. So kann ich gar nicht weiterleben. Und darum sagt der Kain zu Gott, die Strafe ist zu hart. Das überlebe ich nicht. Du vertreibst mich von meinem Land, du vertreibst mich aus deiner Nähe und als heimatloser Flüchtling kann jeder, der mich trifft, einfach umbringen. Das war damals so, wenn ein einzelner Mann als Flüchtling unterwegs war, dann hat man eigentlich gewusst, dass das ein Verbrecher muss sein, der davon gejagt wurde. Weil sonst hat es keine Flüchtlinge gegeben, die allein unterwegs waren. Also so Wirtschaftsflüchtlinge oder so, die sind mit der Familie unterwegs gewesen. Aber ein Mann, der allein irgendwo hergekommen ist, den er niemand kennt hat, das war wie klar, das ist ein Verbrecher, den kann man eigentlich gerade so gut umbringen. Und der Kain hat gemerkt, jetzt werde ich vertrieben von meinem Land, aus der Sicherheit. Ich werde auch vertrieben von Gott. Und er hat jetzt gemerkt, jetzt ist die Beziehung zu Gott wirklich gestört. Durch seinen Zorn, durch die Ablehnung von Gott, durch seine Tat und durch sein Lügen ist er von Gott weggekommen. Und jetzt plötzlich merkt er es, ich schaffe es nicht alleine. So kann ich nicht mehr weiterleben. Und es ist doch manchmal schon krass, oder auch in unserem Leben, wie weit runter man muss kommen, dass man merkt, ich kann es nicht mehr alleine. Ich brauche wirklich jetzt die Hilfe von Gott. Und ich glaube, ehrlich gesagt, wenn ich Gott gewesen wäre, dann hätte ich da jetzt zum Kain gesagt, weißt du was, Bürstli, jetzt bist du selber die Schuld. Jetzt geh schon mal und schau schon mal, wie du selber zu Schlag kommst. Und vielleicht dann so nach einer Weile wäre ich dann wieder gekommen und hätte gesagt, so, jetzt bin ich wieder da, hast du auch alles bereut, soll ich dir jetzt auch doch wieder helfen? Ich hätte keinen sicheren ein bisschen schmoren lassen. Aber Gott ist so anders. Wir sehen in dieser brutalen Geschichte, wie unglaublich grosszügig und barmherzig Gott ist. Wenn er nämlich tatsächlich so ein ganz gerechter Gott wäre, wie wir es manchmal doch gern hätten, dann hätte er da jetzt eigentlich so ganz nach dem Prinzip von Auge um Auge, Zahn um Zahn, hätte er jetzt keinen müssen umbringen. Oder er hätte mindestens müssen in seinem Elend hocken lassen, weil das hätte er eigentlich verdient, oder? Aber er macht beides nicht. Er wendet sich am Kain wieder zu und er sagt, nein, so wie du dir das jetzt vorstellst, wird es nicht passieren. Ich werde dir ein Zeichen machen, dass alle Leute sehen, dass man dich nicht umbringen darf. Wir sehen in diesem Abschnitt da, Gott ist nicht so ein weicher Gott, wo einfach am Kain jetzt so alle Konsequenzen wegnimmt und sagt, also gut, komm, Schwamm drüber, wir machen den Abel wieder lebendig, wir fangen nochmal von vorne an. Nein, der Kain muss Konsequenzen von seiner Tat tragen. Er muss weg von seinem Land, er muss als Flüchtling leben. Aber Gott sorgt dafür, dass er weiterleben kann. Dass er ein Leben hat. Und das ist etwas, was ich ganz spannend finde, dass das doch etwas ist, wo man auch heute noch so sieht, wie das Leben läuft, wenn jetzt jemand zum Beispiel tatsächlich einen Mord begangen hat. Und wenn er dann seine Schuld abgebüßt hat im Gefängnis, wenn er vielleicht sogar alles bereut hat, vielleicht hat er sich sogar bei der Familie vom Opfer entschuldigt, trotzdem wird der Mensch mit seiner Tat bis ans Lebensende weiterleben. Er wird das nicht einfach loswerden und es ist, wie wenn es nie passiert wäre. So funktioniert es auch da schon beim Kain. Der Kain muss seine Konsequenzen tragen und trotzdem ist Gott so barmherzig, dass er ihm hilft, weiterzuleben. Und die unglaubliche Barmherzigkeit von Gott, die gehört auch uns heutzutage noch. Sechs dann, wenn irgendetwas in deinem Leben ist, wo dein Leben nicht so verläuft, wie du dir es vorgestellt hättest. Vielleicht, weil du irgendwo im Leben eine falsche Entscheidung getroffen hast und jetzt Konsequenzen trägst. Vielleicht auch, weil du immer dir so Mühe gegeben hast, genau die richtige Entscheidung zu treffen. Und trotzdem hat das Leben für dich irgendwo negative Konsequenzen. In all dem inne, in all dieser Ungerechtigkeit vom Leben inne, wird Gott mit dir in Beziehung sein. Egal, ob du gerade so wütig bist wie der Kain, egal, ob du gerade einen Mord begangen hast, ich hoffe jetzt maximale Gedanken, Gott will Beziehung zu dir. Ich will euch einmal kurz zusammenfassen, was uns die Geschichte wird lehren. Gott handelt souverän und das verstehen wir zum Teil einfach nicht. Auf dieser Welt passieren Sachen, einfach weil sie passieren, ohne dass wir immer unbedingt einen Schuldigen suchen müssen. Aber ganz spannend, der Kain, der hat nicht den Hüter vom Abel wollen sein, aber er darf Gott als seinen Hüter erleben. Der Kain hat den Abel ermordet, und Gott sorgt dafür, dass er weiterleben darf. Der Abel ist unschuldig tot und der Mörder, der Kain, lebt weiter. Und wir dürfen uns immer wieder Gott nähern. Ganz egal, ob wir wütig sind, ob wir traurig sind, weil das Leben scheinbar so unfair ist, oder ob wir gerade selber eine furchtbar unfaire Tat begangen haben, er will Beziehung zu uns. Und Gott möchte, dass du mit ihm lebst. Und zwar wirklich lebst. Weil das kannst du nur mit ihm.